Der Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Heute ist Passionssonntag, der letzte Sonntag vor der Karwoche. Und wir stimmen uns in diese engere Passionszeit ein mit der Geschichte einer Familie, die letztes Jahr einen ganz eigenen Kreuzweg gegangen ist. Eine Passionszeit übersetzt ins eigene Leben. Bernhard Mitterutzner, mein Kollege von der Radio Maria Weltfamilie, erzählt uns diese Geschichte unter dem Titel Passion, unsere Grenzerfahrung mit dem Ewigen. Bernhard Mitterutzner ist uns zugeschaltet aus Feldturns in Südtirol. Herzlich willkommen, Bernhard. Danke, dass du dabei bist hier und uns deine persönliche Geschichte mit uns teilst. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend, liebe Gabi Fröhlich, guten Abend, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb. Ich danke meinerseits und bin voll Freude, dass ich heute etwas von unserem Leben, von unserer Erfahrung einfach teilen darf.
Wir haben für diese Geschichte bewusst den Passionssonntag gewählt. Das ist ja übrigens eine Geschichte, die wir als auch Mitarbeiter ganz intensiv mitgetragen haben, weil wir immer ganz, ganz, ganz viel gebetet haben. Es geht um euren Sohn Damian und der war wirklich ganz innig in unserer aller einfach Gebeten, in unserem Herzen in der Zeit und wir haben uns so gefreut über diesen Weg, der so für uns auch so beeindruckend war, wie ihr den als Familie gegangen seid. Wir haben bewusst den Passionssonntag gewählt für diese Geschichte, nachdem, Bernhard, was ihr erlebt hat. Was bedeutet Passion heute für dich?
Ja, eigentlich ist es wie ein riesiger Schlüssel. Passion ist etwas, wo man nicht gerne hört, wo man auch nicht gerne, schon gar nicht, wenn Jesus dann aufruft, folgt mir nach, dann hat man so ein bisschen diese Angst. Natürlich tut alles Leid weh, natürlich sind Schwierigkeiten schwierig, aber meistens birgen sie eben den großen Schlüssel, der allein zu einer höheren Ebene, zu einem weiteren Horizont führt. Und ich sehe das ein bisschen, gerade heute am Passionssonntag, im Lesejahr B, wird eben gerade die Stelle aus Johannes 12, 20, 13 vorgetragen, wo einfach Griechen, Heiden, also nicht Juden, die anbeten wollen, die wollen Jesus sehen. Ja, und wir wollen im Grunde alle diesen Jesus sehen, wie er ist, wie hat er ausgeschaut, wie hat er Charme, war er so, war er anders. Und Jesus schmettert diese Bitte anscheinend ab mit einer irgendwie Antwort oder irgendwas Antwort. Aber in Wirklichkeit steckt hinter dieser Antwort eine noch größere Offenbarung, weil er eben davon spricht, dass die Stunde gekommen ist, dass er verherrlicht wird. Und die Verherrlichung geschieht eben durch sein Weizenkorn sein, das in die Erde fallen muss und sterben. Es ist dann die Rede von Leben verlieren, damit man es bewahrt. Es ist die Rede von Nachfolge. Es ist die Rede von einer schweren Stunde. Dadurch zeigt aber Jesus nichts anderes als die schönste Schönheit Gottes, dass er nämlich derjenige ist, der da hinein wollte in diese Stunde, um für uns zu tragen Krankheit, Tod und Schuld, um uns für uns als Weizenkorn zu sterben, aber zugleich eben uns auch einzuladen. Hey, kommt mir mit. Dieser Weg ist eng, aber er führt in eine Höhe, von der ihr gar nicht zu träumen wagt. Und das haben wir ein bisschen erlebt.
Ja, nämlich, das ist ja so, dass man das dann als Christ solche Dinge einfach weiß, nicht? Aber wenn es dann selber, wenn man selber drin steht, dann ist es ja so, dass der Schmerz, die Trauer, die Angst vielleicht auch dadurch nicht weniger wird, aber es ist so rübergespannt noch in eine andere Dimension. Und das finde ich an eurer Geschichte auch eben besonders bewegend, weil man das so spürt, dass so noch eine neue Dimension mit hineinkommt. Ich würde sagen, Bernhard, dass wir jetzt einfach die Geschichte kurz einmal anschauen, um die es da geht. Wir blicken zurück auf den 27. Juli des vergangenen Jahres. Im Zentrum eurer Geschichte steht euer Sohn Damian. Er ist das vierte von euren 5 Kindern, damals 19 Jahre alt, sportlich, sehr sportlich, voller Energie, steht gerade im letzten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Zimmermann. An diesem Abend hat er noch mit euch zu Hause etwas gegessen und ist dann mit ein paar Freunden losgezogen zu den Vorbereitungen eines Dorffestes. Wunderschön gelegen, euer Dorf dann eben gegenüber vis-à-vis von den schönen Dolomitenbergen. Und plötzlich Völlig aus heiterem Himmel, ohne jedes Voranzeichen, bricht Damian zusammen. Im Krankenhaus wird dann festgestellt, es sind epileptische Anfälle, die sich häufen, Ursache unbekannt, aber mit einer verheerenden Wirkung. Und es beginnt dann ein monatelanger Kampf um Damians Leben, den die Medizin schließlich verliert. Anfang Oktober geben die Ärzte auf, die Behandlung wird abgebrochen, die lebenserhaltenden Geräte sollen ausgeschaltet werden. Auch ihr, Bernhard, du und deine Frau und eure anderen Kinder, ihr geht inzwischen davon aus, dass ihr euren Sohn oder Bruder in den Tod begleiten werdet. Doch dann kommt es anders. Und wie es zu dieser Wende kam und wie ihr als Familie diese Monate an der Schwelle des Todes nicht nur überlebt habt, sondern eine ganz intensive Zeit der Nähe Gottes darin gefunden habt, darüber sprechen wir hier im Standpunkt, Bernhard, mit dir heute. Und ich denke, wir gehen gleich zurück an den Anfang, also zu diesem Sommerabend Ende Juli. Wir gehen das so schrittweise mit dir durch jetzt, diese Zeit. Ihr wart ja zu Hause, deine Frau und du. Ihr hattet eben noch mit Damian vorher zu Abend gegessen. Was habt ihr gedacht, als euer zweitältester Sohn dann ins Haus kam mit der Nachricht, dass Damian urplötzlich unten auf dem Platz des Dorffestes zusammengebrochen war?
Ja, das war interessant, weil meine Frau war in der Küche. Ich habe gerade noch zu einem Moment des Betens zurückgezogen und dann kommt Johannes, so heißt unser zweitältester Sohn, zu mir und sagt, Papi, möchtest du mit mir in die Erste Hilfe fahren? Der Dame ist mit einem epileptischen Anfall zusammengebrochen. Und ich war eigentlich so in einer tiefen Ruhe, in einer Gebetsatmosphäre halt. Ich dachte im ersten Moment, hat er vielleicht zu viel gefeiert. Er war richtig ein Feierbiest mitunter und wir haben das sehr auf die leichte Schulter genommen. Natürlich mit dem kurzen Bedenken auch, was steckt jetzt da dahinter? War es vielleicht doch noch kein epileptischer Anfall? Wir kamen dann zu ihm auf die Erste Hilfe. Er hat sich schon weitgehend erholt, saß noch ein bisschen erschöpft noch auf der Bahre, auf dem Krankenwagen. Aber wir haben dann nach ein paar Minuten schon wieder Scherze gemacht und er war auch schon dabei, seine Freunde zu informieren, die natürlich sehr geschockt waren. Und wir haben uns nur gedacht, okay, das war ein kleines Sommergewitter. Bis dann eben er noch zur Kontrolle die Nacht im Spital bleiben sollte. Und wir am nächsten Tag, das war der Freitag, 28. Juli, dann gehört haben, dass tatsächlich in der Nacht wieder dreimal solche Anfälle gekommen sind und die sich dann auch über den Freitag und den Samstag wieder vermehrt haben, sodass er am Samstag schon in ein recht tiefes Koma versetzt wurde, also tiefe Narkose ihm verabreicht wurde. Er war, wie wir dort waren, dann fast nicht mehr ansprechbar, so ein bisschen groggy einfach und schläfrig. Allerdings haben sie bei den Messgeräten auch festgestellt, dass das Ding kommt immer wieder und häufiger und intensiver. Und am Sonntag in der Früh, Vormittag glaube ich war es, kam dann die Nachricht, wir mussten ihn jetzt endgültig in ein tiefes Koma, in ein künstliches Koma versetzen, damit die Anfälle aufhören. Und das war dann natürlich so der Moment, wo wir gewusst haben, das ist eine gröbere Sache.
Ja, bei epileptischen Anfällen denkt man ja auch erstmal nicht an was ganz furchtbar Schlimmes. Das heißt, aber dass das dann plötzlich so gravierend werden würde, das ist euch dann auch erst dann später klar geworden, dass das sowas Gravierendes sein kann überhaupt auch erst.
Ja, natürlich zunächst sucht man in alle Richtungen, was ist Epilepsie, was sind epileptische Anfälle, dann merkt man, das eine hatte mit dem anderen mitunter gar nichts zu tun. Deswegen, man sucht zwar, aber schwebt immer mehr in einem in Unwissen. Es kann so vieles sein und trotzdem auch nichts. Ja. Deswegen war dieser Montag dann darauf, wo wir versucht haben, natürlich von den Ärzten das rauszukriegen, was halt vielleicht dann wirklich ist. Allein sie konnten es uns nicht sagen, außer uns einfach ihre Entscheidung mitteilen, dass sie mit ihren Möglichkeiten und auch mit den Instrumenten in Brixen begrenzt sind und sie ihn deshalb in absehbarer Zeit, in den nächsten Tagen, nach Innsbruck überstellen werden. Mhm. Und das war natürlich so nochmal diese Niete, dieser Nagel, der diese Befürchtung, jetzt kommt's dick, nochmal ganz fest geschlagen hat. Und wir wirklich verstanden haben, jetzt geht's um vielleicht mehr als nur einen Moment des Krankseins. Interessant ist, ja.
Ja, ich würde sagen, man kann einen Punkt kann man vielleicht ganz kurz sagen. Es wurde nach den Ursachen gesucht und es wurde die ganze Zeit über nichts gefunden. Das ist, glaube ich, einfach kurz abgehandelt. Genau.
Genau,
Man
ja.
wusste nicht, woran es liegt und man weiß es bis heute eigentlich nicht wirklich.
Ja, eben, wie geht es einem dann? Ich habe vorher kurz schon gesagt, ich war gerade am Moment, als mich die Nachricht erreicht hat im Gebet. Wir sind als Familie, versuchen wir schon seit jeher im Gebet unterwegs zu sein und mit dem Herrn unterwegs zu sein. Wir sind wirklich auch. Man hat es vielleicht schon gelesen oder gesehen, wir sind auch Teil der Loreto-Gemeinschaft. Als Familie leben wir auch die Mission Radio Maria. Wirklich, es ist nicht nur mein Beruf, sondern es ist ein bisschen eine Mission unserer Familie. Und natürlich intuitiv, automatisch und natürlich mit ganzem Herz und Bewusstsein klammert man sich dann zunächst einmal an den Herrn. Ja, und das war spätestens mit der Nachricht, Damian muss nach Innsbruck, wir sind mit unseren Möglichkeiten am Ende. Da haben wir gesagt, so, was tun wir jetzt? Jetzt wissen wir, okay, die Welt, die Menschen, Medizin ist eine Möglichkeit. Wir hätten und haben eigentlich aber noch eine große, die entscheidende Dimension mehr, nämlich Gott. Und deswegen hatten wir wirklich da ganz bewusst am 1. August, das war der Dienstag nach dem Donnerstag seines Zusammenbruchs, entschieden. Wir waren zu Hause, unsere Tochter Anna war dabei und eine ihrer Freundinnen kam zu uns. Und wir haben uns da bewusst zu einer Zeit des Lobpreises entschieden. Und da kommt für mich eine ganz starke Erkenntnis dazu, nämlich, in der ganzen Zeit vor dieser für uns Katastrophe, war es, sei es in der Loreto-Gemeinschaft, auch in charismatischen Gemeinschaften, aber auch in unserem persönlichen Leben, haben wir immer wieder gemerkt, wie gerade in Momenten der Schwierigkeiten es im Grunde eine christliche Antwort ist, den Herrn zu loben und ihn zu preisen. Ja, also im Moment des
Also
Mangels.
Lobpreis, wieder alles, jedes Gefühl, man fühlt sich gar
Genau,
nicht nach Lob und man lobt trotzdem.
so,
Wie geht das?
ja, das hat uns im Grunde der Herr selber gelehrt, ja. Bei einem zu wenig Mangel, ja, Brotvermehrung, die hatten nur 5 Brote und 2 Fische, was tut der Herr? Er jammert nicht, er überlegt nicht keine Strategie, sondern er preist zunächst den Vater, so steht's drin. Er hob die Augen zum Himmel, dankte dem Vater und pries ihn, und dann brach er das Brot. Und genau das sind so kleine Dinge, und das wäre wirklich ein bisschen so unsere Erfahrung, auch unsere Ermutigung an euch alle, ja, dass wir gerade diese kleinen Momente im Alltag nutzen, wenn es mal dunkel ist, wenn es mal schwer fällt, trotzdem zu preisen, den Herrn Danke zu sagen und ihn mit unserem Lobpreis ganz, ganz groß und dick zu machen. Ja, das über alle Gefühle steht, das muss kein Gefühl sein, aber nur allein diese Übung hat uns geholfen, an jedem 1. August von ganzem Herzen wirklich jetzt trotz allen Sturmes, trotz aller Unsicherheit, trotz allen Schmerzes auch, jetzt einfach anfangen, dem Herrn zu singen und ihn zu preisen für alles, was er gegeben hat. Und für alles, was er vielleicht auch nehmen kann und vielleicht auch will, ja, was wir nicht gehofft haben. Und das war dann so ein erster Moment, wo wirklich in unsere Herzen, in unsere Seelen auch Friede eingedrungen ist, Gelassenheit, Trost.
Durch den
Ja.
Lobpreis lässt man ja auch Gott Gott sein, nicht? Es gibt ja den aus der charismatischen Erinnerung auf den Satz, Gott thront auf dem Lobpreis seiner Gemeinde. Und das heißt, im Grunde ist es so, wenn ich Gott lobe und preise, gebe ich ihm seinen Platz als Herr über meine Geschichte.
Eben, da setzt man ihn ein als Souverän. Und wir haben gerade vorher gehört, dieser Souverän, der herrscht und fördert Leben, bringt Leben hervor, aber er muss es eben auch mitunter durch das Kreuz tun, ja, wie der Sohn es im Evangelium heute angekündigt hat und wie wir das auch dann erfahren haben. Ich darf dazu sagen, meine Frau, die hat auch hier einen besonderen Sinn. Ich habe vorher erzählt, wie es mir gegangen ist in meinem Gebetsmoment. Meine Frau war in der Küche, gerade beim Spülen. Der Johannes kommt rein und ihr erster Gedanke, bevor sie überhaupt emotional etwas realisieren hat können, war: Das ist die Zeit der Gnade, jetzt sind Tage des Heils. Das ist ein Zitat aus einem Buch im Alten Testament. Und der hat sofort schon irgendwie dieses leichte Wehen von Trost und irgendwie auch Zuversicht verbreitet. Wie sie mir das gesagt hat, ich war sofort getröstet. Er hat gesagt, okay, es wird schon was kommen, wird schon gut gehen.
Also ihr habt diesen Trost gehabt, ihr habt es ist euch gelungen, auch Gott zu loben und zu preisen, auch in einem Moment, wo ihr wusstet, so, das kann jetzt wirklich hart auf hart kommen. Habt ihr auch Zweifel gehabt manchmal, Fragen?
Also Zweifel nicht im Sinne von, Herr, du bist nicht Gott und du bist nicht der Souverän, sondern Zweifel eher manchmal, eben habe ich vielleicht was falsch gemacht, haben wir ihn, den Damian, zu wenig beachtet oder auf ihn geschaut. Zweifel dann mitunter auch schon in Richtung, warum passiert das? Ja, warum muss das jetzt sein? Das nagt manchmal. Für mich waren zum Beispiel die schwersten Momente dann, wenn es wirklich eben in Richtung schwerer Erkrankung oder sogar Tod ging, so ein bisschen der Schmerz, ihn ständig als kleines Kind, als Baby, als Geschöpf, wo sie eben am süßesten sind, vor Augen zu haben und zu denken, das war's jetzt.
Ja, oder auch vielleicht dann die Frage, ja, das denke ich mir auch, dass wenn sowas passiert, dass dann Gedanken kommen, wie hätte ich doch noch mal das mit ihm gemacht oder so, vielleicht könnte es jetzt zu spät sein.
Ja, ganz genau. Ja. Das war für mich gerade auch, also ich habe vorher erzählt von dieser Familienmission Radio Maria, wie ich zur Weltfamilie gewechselt bin im Jahr 2009. Da wollte ich bewusst, auch wenn sie noch so klein waren, alle Kinder einbeziehen und sie fragen, hey, soll der Papa von Radio Maria in Südtirol zur Weltfamilie wechseln? Ich möchte wirklich von euch allen ein Ja haben, weil es sind auch Momente, wo wir verzichten müssen, aber zugleich auch, das war eben die Perspektive, ich kann auch untertags öfters in der Familie sein, und da haben wir gemeinsam Ja gesprochen. Und genau wie mir der Damian so genommen schien, kam das plötzlich als riesiger Schmerz heraus, nämlich zu wissen, ich habe viele Stunden, Abende, Tage, ja, den Damian nicht mit ihm leben können. Und jetzt könnte es sein, dass er mir genommen wird. Ja, also um des Himmelreiches willen habe ich quasi auf ihn verzichtet, ja, habe mir diesen Verzicht ge und jetzt soll er plötzlich ganz weg sein.
Habt ihr denn in dieser Zeit auch immer wieder, ja, so eine Zusage von Gott bekommen, es ist gut, ich bin da.
Das war eben sofort an diesem ersten, also nach diesem Impuls von meiner Frau am ersten Abend schon. Nach dem Lobpreis, während des Lobpreis kam plötzlich wirklich eine ganz besondere, ich kann das nicht erklären, es ist so eine Salbung von plötzlich hat man Freude, hat man Trost, hat man Friede. Und dann kamen eben gerade, ich hatte so ein ganz starkes Wort, nämlich seht, ich mache alles neu. Ja, das war so stark, als hätte jemand mir ins Ohr geschrien. Ja, aber nicht akustisch, das hört man im Herzen. Und dann waren auch andere Worte da, wie dies ist der neue Bund in meinem Blut und Gott ist den Verheißungen treu. Und ja, das waren so, und gerade wo du denkst, okay, schön, toll, also unglaublich, plötzlich bricht die Sonne herein über unser Haus und die Schöpfung scheint ein ganz starkes Ja und ein starkes Zeichen der Macht zu sprechen, Es erschien ein wunderbarer Regenbogen. Von unserem Tal aus hat man also so leuchtende Farben, wie man sie fast nur mit dem Computer zusammenkriegt. Das war so eindrücklich, dass wir gewusst haben, das kann man jetzt nicht machen. Die Salbung, die Worte und plötzlich die Schöpfung gibt noch ein Zeichen dazu.
Ich denke, das ist der Regenbogen, den du auch fotografiert hast, nicht wahr?
Genau, den haben wir natürlich von oben, unten und von allen Seiten versucht zu fotografieren. Wir standen dann zu dritt, zu viert mit dem Handy am Balkon. Der ist gut dokumentiert, der Regenbogen. Den sieht man auch auf
Genau,
der
und er
Homepage.
liegt auf der Homepage zu der Sendung, ist dieser Regenbogen zu sehen. Ich vermute, dass es nur ein blasser Abklatsch ist von dem, was er dann in Natur aussah, aber er ist nicht bearbeitet. Wirklich das, was die Fotos hergaben, das war dieser Regenbogen. Den haben wir als Bild zu dem Text zu dieser Sendung gestellt. Ja, solch ein Regenbogen kam dann nochmal.
Ja, und zwar natürlich, das sind dann auch so Momente, wo man, wenn man solche Kräfte, wenn sich solche Kräfte freisetzen oder einen zuwachsen, ja, die merklich wirklich, die der Geist wirkt, ja, das ist schon eine erste Hilfe, wirklich auf diesem Pfad zu bleiben, ja. Wir haben dann natürlich, ich glaube, das war Punkt, genau am 1. August haben wir in alle Richtungen Gebetsmessage geschickt, in unsere Gemeinschaft hinein, auch in der Pfarre hier in Feldturns haben viele Leute mitgebetet, mitgefiebert. Auch die Radiogemeinschaften, ob Horeb, ob Italien, ob anderswo in der Welt. Also war wirklich eine Gebetswelle, die da losgetreten wurde. Und die hat uns natürlich auch getragen und auch dieses Wissen und diese mitfühlenden Message, die von vielen Leuten gekommen sind, das ist so ein Geschenk, wo man auch wieder merkt, was für ein Segen es ist, Gemeinschaft zu sein, Gemeinschaft zu leben. Ja, ich möchte sagen, Kirche sein, ja, einer trage des anderen Last. Und wir sind, wie die heilige Hildegard einmal in einer Vision sieht, jeder ist von irgendeinem getragen und jeder trägt einen anderen, hatte sie so mal ein Bild von der Kirche. Und genau so haben wir das damals empfunden. Und natürlich haben wir dann sehr viel gebetet, auch in dieser Zeit. Wir haben wirklich die Nähe des Herrn gesucht, in der ganzen, wie soll ich sagen, auch in der Unlogik, die scheinbar dahinter stand, auch in dem Widerspruch, den wir da erfahren haben. Ja, das ist ja alles, sind ja alles Dinge, die man nicht hören, die man nicht erfahren will, die man nicht durchmachen will. Ja, und da komme ich aber wieder auf das hin. Ja, es ist nicht der Jesus, den die Griechen suchen wollten und sehen sollten. Ja, der Jesus wollte ihnen einen anderen Weg eröffnen. Und so haben wir das dann auch erlebt. Und freilich sind, ich weiß nicht, wer die Loreto-Gemeinschaft kennt, die sind sehr charismatisch unterwegs und das sind im Grunde auch sehr viele junge Menschen, die einfach aus einer Ersterfahrung weitere Erfahrung mit dem Herrn suchen. Und deswegen kamen interessanterweise in dieser Zeit auch, wir haben nicht nur sagen, Nachrichten von Ermutigung gekriegt, sondern wirklich auch Audio-Messages, wo Leute gesagt haben, hey, ich habe vom Damian geträumt, das war so und so. Meine Tochter, das war dann so ein zweiter starker Moment. Wir waren am 14. August, da war er schon ins tiefste Koma versetzt, weil sie dadurch
Mittlerweile
versucht
in
haben,
Innsbruck.
in Innsbruck mittlerweile schon, 14. August, ihn dadurch das Koma zu durchbrechen. Und da mussten sie ihn von der einen Abteilung, wo alle Sedierungsmöglichkeiten ausgereizt waren, die haben sie aber alle mitgenommen, um noch eine Form mit Gas dazuzunehmen, dass er wirklich, also damals schon allein durch die Sedierung fast tot war. Ja? Und in dieser Phase am
Man hat das
14.
gemacht,
August,
um diese epileptischen Anfälle zu
genau,
durchbrechen.
in Innsbruck haben sie sehr, also absolut sensible Geräte, die kleinste Bewegung, die kleinsten Gehirnströme messen können. Und deswegen haben sie ein genaues Bild, wann Anfälle überhaupt da sind und wann nicht, was eben in Brix nicht möglich war. Deswegen haben sie das als Maßnahme versucht zu setzen. Wir haben gefragt, können wir kommen? Ja, natürlich, Krankensalbung, 14. August. Und das war eben so der Moment, wo dein Sohn wie tot da liegt. Ja, und das war schon ein erster Moment, wo man eigentlich ja, der so widernatürlich ist. Der ist genau das Gegenteil, was man eigentlich als Vater auch, als Mutter sehen möchte. Ja, dein Kind sterbend. Und dann wieder so der Moment, es ist halt schwierig, die ganze Umgebung und so, ja, allein schon die Gerüche, die Maschinen, das terrorisiert einfach, das schmerzt unendlich. So, wirklich, wir haben da schon begonnen, irgendwie auch die Augen zu schließen und zu beten, und plötzlich kam hast du die Augen zu, plötzlich ein Friede da. Plötzlich ein Gefühl, hey, meine Frau hat da mal so ein Erlebnis gehabt, als ob ihr Damian sagen würde, hey Mama, es geht mir gut. Ich bin im Frieden, ja. Und das war 14. August, Krankensalbung. Das war auch so ein Moment, wo wir einfach versucht haben, das, was der Herr verheißen hat, die Werkzeuge, die die Kirche auch verwendet und wo der Herr verheißen hat, dass er dadurch bei seinem Volk ist und dadurch wirkt, dem Damian zukommen zu lassen, wirklich als Sakrament der Heilung und der Befreiung. Und da für uns auch so ein tiefer, starker Moment, wo wir gewusst haben, Gott kämpft an unserer Seite. Ja, einerseits irgendwie, ja, Vorsehung, der Herr lässt es zu, er mutet einem etwas zu, und zugleich hast du so einen Eindruck, der Herr kämpft für uns. Und er hätte die Macht, es sofort zu beenden, aber er mutet es zu, noch weiterzugehen. Und dann war eben dieser, wir kamen heim, also wir sind jeden Tag nach Innsbruck gefahren in dieser Zeit. Ziemlich erschöpft wieder, es war einfach anstrengend. Aber am 15. August, das ist unser Hochzeitstag, kommt, ich glaube, das war dann Frühstück, kommt unsere sehr charismatische Tochter Anna zu uns und sagt,
15.
hey,
August, ganz kurz, auch das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel, nicht ein
richtig,
wichtiger Feiertag, Italien, großer Feiertag.
ja, genau. Kommt die Anna zu uns und sagt, hey, ich habe den Eindruck, heute Abend um 7 Uhr Abend, ich habe den Eindruck, da ist was los, da passiert was heute Abend, da passiert was. Und ich darf wirklich da jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, weil jedes Mal, wenn wir beim Damian waren, haben wir uns danach einfach auch selber versucht zu helfen, indem wir unsere Eindrücke geschildert haben. Was war dein Eindruck und so? Was war dein Eindruck und so? Und das war an dem 14. August nach der Krankensalbung, hatten zwei von uns den starken Eindruck, der Damian ist, also er ist im Frieden. Es geht ihm gut, ja. Seine Seele ist heiter, ja. Und er ist in einer Entscheidung. Er steht in einer Entscheidung. Und das war irgendwie so komisch. Also einerseits tröstlich, andererseits irgendwie, es klang alles durchgeknallt, ja. Aber Tatsache ist, dass in Momenten so, wo der Tod so greifbar, so nahe ist, plötzlich sich ein Gespür eröffnet für eine Dimension, die sonst sehr zugeschüttet ist von allem. Und gerade so Extremsituationen scheinen diesen Schutt, diese Krusten zu lösen, und man macht wirklich Erfahrung mit dem Meer, also was eigentlich hinter dem Leben steckt. Und wir in unserem christlichen Glauben wissen ja, nach dem Meer, was auch nach einem Tod kommen kann. Ja. Also der 15. August, Anna glaubt, 19 Uhr, da wird was passieren. Ich habe irgendwie den Eindruck, da tut Gott was, oder da passiert etwas. Jedenfalls fast schon vergessen, großer Feiertag, Prozession. Wir hatten unseren Hochzeitstag, und deswegen saßen wir dann an jenem 15. am Abend, exakt um 19 Uhr, eben in einer Pizzeria, um mit der engsten Familie unseren Hochzeitstag zu feiern. Und dann hat auch die Anna ihren Handyalarm schon auf 19 Uhr gestellt und uns alle alarmiert: Hallo, es ist 19 Uhr, es könnte sein, dass jetzt was passiert. Wir haben nur ein einfaches, plötzlich war die ganze Familie still, wir haben einfach gebetet. Ich war
In der
selber ein
Pizzeria.
bisschen in der Pizzeria, natürlich, ja. Ich war selber ein bisschen neugierig, ungläubig neugierig, muss ich schon fast sagen, weil so auf Knopfdruck, das alles mit Gott und den Dingen, das kann wohl nicht sein. Und tatsächlich nach ein paar Minuten bimmelt das Handy von der Anna, ja. Und dann schaut sie aufs Handy, kommt eine Message aus Redding in Kalifornien. kurze Klammer auf, die Anna war 2 Jahre dort bei einer Jüngerschaftsschule. Missionsjüngerschaftsschule, hat viele Connections dort, viele Leute haben dort gebetet und eine junge Dame hat da in der Früh eben, das war 19 Abend, ist drüben in der Früh, hat beim Gebet um den Damian, für den Damian, nichts anderes gehört als Apostelgeschichte 4,10. Ja. Und dann musste ich erst nachschauen, was da drin stand. Und da steht tatsächlich, eben Johannes und Petrus sich vor dem Hohen Rat verteidigen. Und der Vers lautet wörtlich: So sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen Jesu Christi des Nazareas steht dieser Mann gesund vor euch. Und wir sind da, also mir sind selber auch die Kinnladen runtergefallen, weil es war genau im Grunde eine Botschaft, die wir gebraucht haben oder auf die wir gehofft haben, dass im Namen Jesu Damian gesund wird. Ja? Und plötzlich kommt diese Botschaft so klar rüber. Und als ob das alles nicht genug wäre, geht plötzlich ein großes Raunen und Staunen durch die ganze Pizzeria. Alle Leute sind nach draußen gestürmt. Es hat ein riesiges Gewitter gehabt. Und just in diesem Augenblick, wir sind dann auch alle raus, kam ein noch viel größerer, das ganze Tal umspannende der Regenbogen zu einer Uhrzeit am Abend, wie ich ihn noch nie erlebt habe. So in einer Abenddämmerung noch auf den höchsten Gipfeln einen Regenbogen zu sehen, so in der untergehenden Abendsonne, das hatte etwas fast schon Mystisches. Ja. Aber eben wieder die Schöpfung spricht oder die Schöpfung legt einen Siegel auf das, was der Herr spricht.
Oh, okay. Ich kann mir vorstellen, dass solche Momente etwas sind, woran man sich auch festhalten kann, gerade dann, wenn so die Wirklichkeit ganz dagegen zu sprechen scheint.
Ja, absolut, Gabi, weil das war nämlich nicht sozusagen der Anfang von irgendwie einem Wow, jetzt kommt er zurück, jetzt wird was, sondern seit dem 27. Juli, ja, bei jedem Besuch ging es dem Damian im Grunde schlechter. Ja, das heißt, entweder es kam noch was dazu, eine Entzündung, ein Nebeneffekt oder die Ärzte wussten keinen Rat mehr, jetzt probieren sie noch was, aber es war eine ständige Spirale nach unten. Und an jenem ungefähr Mitte August ging die Spirale erst richtig nach unten. Ja. Das heißt, es war wie so eine Schere. Ja. Plötzlich auf der einen Seite die Hard Facts von Damians Zustand, der medizinisch immer hoffnungsloser wurde, ja, einfach weil keine Ursache ausgeforscht werden konnte. Und auf der anderen Seite dieser Trost der Verheißungen, ja, die Soft Facts. Aber eben der Trost und das Vertrauen und schon auch der Glaube, zu dem man sich entscheiden muss. Ja, das ist nicht nur ein, man muss sich schon auch durchringen, dann jeden Tag wieder sich daran zu erinnern, hey, was war gestern? Bernhard, vergiss das bitte nicht. Ja, weil Emotionen sind sehr stark, sind sehr schnell da. Aber Tatsache ist auch, dass man eben, dass diese besonderen Erfahrungen dann auch helfen, die Gefühle, die eigenen Emotionen nicht so ernst zu nehmen und so bisschen wie ein kleines Hündchen auch zu korrigieren, nicht überall die Nase drin zu haben und alles zu erschnüffeln.
Passion, unsere Grenzerfahrung mit dem Ewigen ist unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Am heutigen Passionssonntag ist Bernhard Mitterutzner unser Gast von der Radio Maria Feldfamilie, unser lieber Kollege und auch Mitglied der Loreto-Gemeinschaft. Bernhard, du hast gesagt, der Lobpreis war euch wichtig, Lieder sind euch wichtig, eben das Gottloben im Lied ist euch als Familie wichtig. Und ein Lied gehört zu denen, die euch ganz besonders begleitet haben in dieser Zeit, das Lied Ocean, zu Deutsch Meer. Sag uns doch mal kurz, bevor wir das Lied hören, warum euch gerade dieses Lied so angesprochen hat.
Es war eigenartigerweise, wir haben auch in der Intensivstation und weil eine Keimerkrankung bei ihm da war, kam er noch in eine eigene gesonderte Kabine. Wir haben auch da die Zeit genutzt, wirklich Lieder zu singen. Wir haben sie ihm vorgesungen, vorgespielt und da war interessanterweise eines der ersten war dieses Oceans, Meer, ja, weil da irgendwie genau das besungen wird, was wir zu vollziehen hatten, nämlich hinaus auf eine stürmische See zu gehen, auf die wir nie wollten, die auch ungemütlich ist, die das pure Gegenteil ist von dem, was wir uns ersehnen, aber wo eben anscheinend Jesus steht und uns sagt, hey, komm, komm, ich führe euch auf eine neue Weide.
Und das hören wir jetzt. Das Lied Meer Oceans hat die Familie Mitte-Utzner begleitet auf ihrem Passionsweg um die Geschichte ihres Sohnes Damian herum, der im vergangenen Jahr kurz vor dem Tod stand, lange Zeit, über Wochen, Monate wusste man nicht, ob er diese Zeit nach immer intensiveren epileptischen Anfällen überleben würde. Bernhard Mitte-Utzner, unser Kollege von der Radio Maria Weltfamilie, Mitglied der Loreto-Gemeinschaft, ist unser Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb am Passionssonntag mit dem Thema Passion, unsere Grenzerfahrung mit dem Ewigen, die Geschichte von seiner Familie mit ihrem Sohn Damian. Bernhard, du hast schon immer wieder mal eure Tochter Anna erwähnt, das einzige Mädchen in eurer Fünfer-Kinderschar. Anfang 20 ist sie. Und sie war zu der Zeit, als es Damian seinen Zusammenbruch hatte, auf dem Weg zu ihrer Hochzeit. Also sie hatte schon entschieden zu heiraten mit ihrem Verlobten. Sie hatten vorher, das hattest du eben erwähnt, eine Bibel- und Jüngerschaftsschule in Amerika mitgemacht. Dann die Hochzeit war geplant von langer Hand für den 30. September. Und Damian lag im künstlichen Koma. Und keiner wusste, wie es ausgehen würde da in Innsbruck.
Ja.
Wie seid ihr damit umgegangen? Euer Sohn stirbt vielleicht, eure Tochter bereitet ein großes Fest vor.
Ja, zunächst einmal darf ich noch dazu sagen oder ergänzen, zu den Worten der Schrift und zu diesen Regenbogen oder zu diesen Zeichen, die wir da hatten, kamen noch viele andere Leute, Befreundete, wirklich sehr auch im Glauben stehende und für den Geist sensible Menschen, die einfach auch von ihm geträumt haben. Auch der älteste Sohn David hat von ihm geträumt. Das heißt, er steht auf, er ist unter uns, wir essen zusammen, er strahlt wie ein kleines Kind. Deswegen war da immer die Hoffnung da, dass alles noch vor der Hochzeit klappen würde. Ja? Ich hatte vorher vor dieser Schere gesprochen und tatsächlich ging die rasant, also die Spirale nach unten, die Schere auseinander. Denn ab Mitte September, wir hatten gerade so den August erzählt, Ende August, Mitte September mussten uns wirklich, und die haben sich in Innsbruck wirklich, also jetzt bildlich gesprochen, die Füße ausgerannt. Die haben sich wirklich in internationalen, mit Fachleuten auch abgesprochen, was noch zu tun wäre.
Es gab eine ganze Kommission.
Wirklich, sie haben nichts unversucht gelassen. Aber Mitte September wurden wir wirklich darauf vorbereitet, dass allen Erkenntnissen und medizinischen Möglichkeiten nach Damian sterben wird oder im besten Fall schwerst behindert bleibt. Das heißt, vielleicht kann er beim Aufwachen noch die Augen bewegen und ein paar Silben von sich geben. Das wäre aber schon das allerhöchste, was noch irgendwie zu fassen wäre, Mitte September.
Stand es denn im Raum, dass die Hochzeit abgesagt wird?
Ja, und eben weil die Hochzeit wäre geplant gewesen auf am 30. September. Und spätestens da mussten wir uns die Frage stellen, was zu tun wäre oder was zu tun ist. Und als wir uns aber wirklich, wir haben da einfach gemeinsam gesprochen, in welche Richtung geht's jetzt? Wo gehen wir hin? Die Anna heiratet ihren Verlobten Stanislaus wirklich, um ein Ja zum Leben zu sprechen, um in ein Leben einzutreten mit größerer Fülle noch. Ja? Und alles, was wir bisher erlebt haben, auch mit dem Damian, ja, nochmal, die ganz furchtbare Achterbahnfahrt, das körperliche, psychische Drama, das da irgendwo verbunden war, aber zugleich der Eindruck und das Gespür, der Damian geht in jedem Fall auch dem Leben entgegen. Denn so weichgeklopft waren wir damals Anfang September, Mitte September schon, dass wir eigentlich, und da war ich vielleicht in unserer Familie derjenige, der das innerlich am konsequentesten schon vollzogen hat, weil ich hatte mir eigentlich schon jedes einzelne Wort für meine Ansprache zur Beerdigung im Herzen zusammengestellt. Ja. Und da wollte ich eben auch von dieser Ungerechtigkeit sprechen, dass ihm jetzt mit 19 Jahren 40, 50, 60 Jahre genommen sind. Aber ich wollte dann eben auch von dieser Ungerechtigkeit sprechen, zu sagen, hey, er hat 19 Jahre geschenkt bekommen. Er hat 19 Jahre gelebt. Er ist ein Plan des Herrn. Er ist ein Kind Gottes. Und er, der immer überall bei uns in Südtirol, sagt man, der war in alle Schaden drin, der war immer einer, der vorausgegangen ist, ja. Und ich hatte den Eindruck, der geht uns auch hier voraus, nämlich hin in die ewige Heimat. Und das hatten wir, ich habe es vorher schon kurz angeschnitten, das war immer wieder so ein, wir werden danach noch darauf zu sprechen kommen, ein Moment in seiner, in der intensivsten Intensivstation, dass da irgendwie der Himmel offen ist, dass da irgendetwas ist, dass das mehr schon andeutet. Ja? Und deswegen war es so, der Eindruck, wenn der Damian jetzt stirbt, wenn der Herr ihn heimholt, dann hat Anna und Stanislaus eine nette, aber im Verhältnis kleine Hochzeit zu der riesen, unglaublich, nicht fassbaren Hochzeit, die der Damian haben wird mit dem Herrn selbst, mit dem Bräutigam, Jesus Christus. Ja. Und das war irgendwie schon so etwas, wo wir gesagt haben, das passt eigentlich gut zusammen. Ja. Wir feiern in beiden Fällen Leben. Ja. Und deswegen war die Entscheidung eigentlich gar nicht so schwer zu sagen, hey, lasst uns wirklich feiern, das Leben.
Das habt ihr auch euren Freunden gesagt, die natürlich auch gefragt haben, wie ist es, findet die Hochzeit statt? War die Antwort immer ja, sie findet statt. Im schlimmsten oder besten Fall feiern wir zwei Hochzeiten auf einmal. Wir haben übrigens auch Anna vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, wie sie diese Zeit erlebt hat.
Ja, also erstmal, niemand konnte ahnen, was passiert. Wir haben die Hochzeit natürlich schon viel, viel länger geplant. Und dann hat es plötzlich angefangen mit Damian. Und niemand wusste so wirklich, wie lange das dauern würde. Auch die Ärzte konnten uns nichts sagen. Und es war eigentlich Tag für Tag ein neues Reintasten. Und natürlich haben wir uns sofort die Frage gestellt, was wenn er kurz vor der Hochzeit sterben würde, weil die Ärzte das dann auch sehr deutlich gemacht haben, dass das eine Chance sein könnte. Und ja, und es war aber immer so ein Tappen im Schwarzen, würde ich sagen. Und wir hatten auch viele Leute, die für Damian gebetet haben und auch echt viel Glauben, dass Gott Damian noch heilen kann. Also ich würde sagen, es war nie eine hoffnungslose Situation, sondern immer eine Situation voller Hoffnung. Und auch je näher wir dem Tag der Hochzeit gekommen sind, desto mehr und auch im Austausch mit Gesprächen in der Familie haben wir beschlossen, dass wir das Fest trotzdem feiern wollen. Egal was passiert, ich glaube, für mich war das nochmal anders, wenn er dann jetzt ein paar Tage kurz vorher sterben würde. Aber es war uns sehr klar, dass prinzipiell, egal was passiert, egal welche Richtung es gehen wird, dass wir ein Riesenfest zu feiern haben. Und zwar nicht nur eins für mich, weil ich ja heirate, sondern eins für meinen Bruder. Weil wir wussten, es sind zwei Möglichkeiten. Entweder er wird leben und Gott schenkt ihm Leben und er wird ein Riesenwunder an ihm tun und die Herrlichkeit Gottes auch offenbaren an seinem Wunder. Oder er würde zu Gott nach Hause gehen. Und das ist noch das viel größere Fest. Und ich glaube, dass wir wirklich in der ganzen Zeit, ich habe so das Gefühl, ich sage immer, es war so übernatürlich. Es war so ein übernatürlicher Friede, der uns so mitgetragen hat. Vielleicht hätte ich andere Entscheidungen getroffen, wenn dieser Friede nicht da gewesen wäre. Aber ich habe immer von Anfang bis Ende einen Frieden gehabt. Und heute weiß ich auch warum. Ja, weil Damian leben darf und Gott ihm das Leben geschenkt hat. Und ich glaube, das konnten wir als Familie immer alles sehr gut spüren. Was ein weiterer Punkt war, ist, glaube ich, schon auch die familiäre Unterstützung. Ich habe das Gefühl, dass meine ganze Familie wie sagt, hey, heirate trotzdem und wir wollen ein Fest nicht nur für dich, sondern auch für Damian feiern. Und das war so ein voll, meinen Bruder voll mit hineinnehmen in das Fest. Und wir wollten auch, dass es ein Freudenfest wird. Egal was passiert, auch wenn in diesem, ja, auch wenn Gott uns Damian Weg nehmen würde oder ihn nach Hause nehmen würde, hätten wir genauso Grund, vielleicht noch viel mehr Grund zu feiern wie ja sonst. Ich glaube, das waren so unsere Hauptgründe.
Jetzt ist das, was du sagst, ja im Grunde auch die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Wir wissen, wenn ein Mensch stirbt, dass er seinem Schöpfer gegenübersteht. Wir haben großes Vertrauen in Gottes barmherzige Liebe. Das wissen wir alles und trotzdem sind die Gefühle oft ja ganz anders, nicht? Das ist ja so, als ob sich auch die Gefühle immer wieder bekehren müssten irgendwie. Wie war das denn in der Zeit der Vorbereitung? Ihr habt ja wirklich auch eine wirklich sehr wunderschön vorbereitete Hochzeit gehalten. Ich durfte da auch dabei sein. Das hat viel auch an Vorbereitung erfordert. Und war das denn dann so, dass ihr euch da immer wieder zu dieser Sicherheit durchringen musstet, die du jetzt so ausdrücken kannst?
Ja, definitiv. Also, ich würde sagen, von Anfang an, wo das passiert ist mit Damian, hatte ich Frieden und auch Glauben, dass Gott ihn heilen wird. Und ich hatte wirklich den Eindruck, es gab so viele Zeichen von Gott für mich, dass ich wusste in meinem Herzen, Gott wird Damian heilen. Aber das Problem war, ich habe es nie gesehen in meinem Alltag. Also, die Ärzte haben eher immer wieder bestätigt, dass es noch schlimmer wird und noch schlimmer. Und gleichzeitig, jedes Mal, wenn ich ins Gebet gegangen bin, eben wie gesagt, ich hatte so einen Frieden, aber ich hatte auch wirklich den Eindruck, dass Gott ihn heilen möchte. Und ich glaube, da habe ich immer in meinem Alltag damit gerungen, mein also Denken und mein Verstand und auch meine Gefühle wieder zurückzuführen und wieder oder meinen Blick wieder auszurichten auf Gott und mich nur auf Gott zu fokussieren. Ich nehme immer das Beispiel her, wenn ich an Petrus denke, wie er auf dem Wasser ging. Solange er auf Jesus fokussiert war, ging er auf dem Wasser. Aber sobald die Angst kam, aber das ist ja gerade ein Sturm und ich kann das gar nicht, oder ich weiß nicht, was Petrus sich damals gedacht hat, aber sobald er den Fokus weg von Jesus ja, richtete, begann er zu sinken. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein wunderschönes Bild für das ganze Leben. Und ich würde auch sagen, dass die Vorbereitungen für die Hochzeit sehr stark auch von diesem Bild geprägt waren, dass wir immer wieder versuchten, uns wirklich auf Gott auszurichten, dass das, was er vorhat mit Damian, das, was er auch vorhat mit uns. Und ja, für beide Situationen war ein Friede da, würde ich sagen. Einmal für die Situation mit Damian, aber auch für die Hochzeit und dass wir die Hochzeit feiern dürfen. Und es war, glaube ich, schon, also hat mich einfach emotional natürlich so mitgenommen. Also es war richtig intensiv alles für mich. Einerseits das Riesenfest, das auf mich, also mir bevorsteht und gleichzeitig mein Bruder, der anscheinend immer mehr Richtung Tod geht.
Anna, du hast gesagt, dass ihr wirklich ein Freudenfest feiern wolltet. Und ich denke, das ist euch auch wirklich gelungen. Wie war denn der Tag der Hochzeit selber? Ihr habt ja Damian bei der kirchlichen Trauung zugeschaltet. Also das wurde von der Intensivstation möglich gemacht, dass in die Intensivstation zu Damian ein Bild-Livestream in sein Krankenzimmer kam. Wie war das für dich? War das so, dass du das komplett vergessen hast, weil du ganz auf deine Hochzeit konzentriert warst? Oder war das doch spürbar trotzdem noch mit da, dass dein Bruder von der Krankenstation aus, dein Vater sagte am Anfang der Hochzeit, dem Tod näher als dem Leben aktuell, dass er irgendwie so mit dabei ist und so der Tod einfach auch so nah ist bei diesem Freudenfest?
Ja, also ich würde sagen, definitiv war mir das ein großes Anliegen und hat mir das richtig viel bedeutet. Und ich muss auch sagen, dass wir auch wussten, dass, oder wir wussten nicht, wie viel er mitbekommen würde von dem Livestream, weil wir haben, also es wurde zwar in der Intensivstation, wurde alles aufgebaut und er hatte Livestream, aber er hat eigentlich nur die Augen aufgemacht, aber auch seinen Blick nicht wirklich halten können zu der Zeit. Also manchmal hat er auf den Bildschirm geschaut und dann aber auch wieder weg und so. Auch wenn wir ihn heute fragen, er kann sich also jetzt so gar nicht mehr erinnern an den Tag, aber trotzdem weiß ich, dass er irgendwie da war und irgendwie verbunden war. Und das war schon sehr, sehr stark, weil ich glaube, dass der Mensch auch nicht nur aus Körper besteht und aus dem, was er denkt und seinem Verstand und aus dem, was er sich erinnert, sondern wirklich auch aus Geist und Seele. Und ich hatte das Gefühl, dass auch Damian bei dem Fest so mit dabei war und das war auch unser Anliegen, dass wir ihn da so mit hineinnehmen wollen, egal wie die Umstände sind und wie, auch wenn das vielleicht so ein riesen schwarzer Fleck gerade war in dem Moment, dass wir nicht wussten, wie geht's weiter mit ihm, wollten wir ihn trotzdem mit einbinden und mit ihm auch diesen Tag der Freude erleben. Und ich würde sagen, die Hochzeit war wirklich, wirklich ein Tag der Freude für mich. Und von dem, was ich gehört auch habe, auch für viele andere.
Nach der Hochzeit habt ihr dann noch mal so einen Schritt getan, auch ins Vertrauen. Ihr seid auf Hochzeitsreise gefahren. Also ihr habt auch diese Pläne nicht geändert, obwohl die Lage um Damian hochdramatisch war. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, also ich glaube, da hat mich vor allem mein Vater sehr ermutigt. Also ich kann mich erinnern, ich war eigentlich schon fix, dass ich die Hochzeitsreise absagen werde. Und dann habe ich mit meinem Vater geredet und er hat gesagt, nein, bitte sag sie nicht ab. Mach einfach so weiter, wie du auch so gelebt hast. So als würde nichts passieren. Und wenn was passiert, dann hast du jederzeit die Chance zu kommen und einen Flug zu buchen und zurückzufliegen und so. Und ich glaube, das von meinem Vater zu hören, hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich damals zu der Zeit gar nicht so wirklich wusste, wie schlecht es um Damian steht oder dass vielleicht mein Vater mir das gar nicht so klar gesagt hat. Natürlich wusste ich, dass es jederzeit sein kann, dass er stirbt. Aber im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass ein Tag nach der Hochzeit, dass das eigentlich der absoluter Tiefpunkt war und so. Und das war mir, glaube ich, nicht so bewusst. Vielleicht hat sich da meine Entscheidung nochmal etwas verändert. Aber wie gesagt, ich hatte immer diesen Frieden auf der Hochzeitsreise und ich wollte auch mich immer dafür entscheiden, dass Damian leben wird. Also es war, wie soll ich sagen, wie so ein Zwiespalt oder wie eine Schere, die so weit auseinander ist und wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie sich die jemals wieder vereinen wird. Obwohl ich wusste oder wirklich den Eindruck hatte, dass Gott mir sagt, Damian wird gesund. Also es war vielleicht auch so ein Schritt im Glauben. Und dann kann ich mich erinnern, auf der Hochzeitsreise nach ein paar Tagen hat mir ein Vater das erste Video geschickt von meinem Bruder, wie er das erste Mal reagiert hat. Also er hat dann gesagt, ja, hallo Damian. Und ich habe genau gesehen, wie er sich dazu bewegt und lächelt und ja, ich glaube, das war eines der berührendsten Momente für mich. Und ich bin wirklich ausgebrochen in Tränen und wusste nicht mehr, was sagen, weil ich auch das Gefühl hatte, es geht endlich bergauf. Es passiert endlich was und Gott erfüllt endlich die Versprechen, die er gemacht hat. Das war für mich sehr stark.
Vielen Dank, Anna, dass du uns erzählt hast von dieser Zeit rund um deine Hochzeit, die wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht unvergesslich bleiben wird. Danke dir dafür und wir wünschen dir und auch deinem Mann von Herzen alles Gute und Gottes reichen, reichen Segen.
Dankeschön.
Ja, Die Augen immer auf Jesus gerichtet, das hat auch Anna Mitterutzner gesagt. Wir haben sie gesprochen vor dieser Sendung unter dem Thema Passion, unsere Grenzerfahrung mit dem Ewigen. Ich denke, wir haben vieles mitgenommen von dem, was Anna gesagt hat. Mit ihrem Vater sind wir hier live in der Sendung verbunden mit Bernhard Mitterutzner. Er erzählt uns die Geschichte von seinem Sohn Damian, der eben im vergangenen Jahr eine Phase hatte, in der er dem Tod über lange Strecken näher war als dem Leben. Die Ärzte nicht mehr weiter wussten. Er war zusammengebrochen wegen epileptischer Anfälle, musste ins künstliche Koma versetzt werden, weil diese Anfälle nicht aufhörten, sondern sich immer mehr intensiviert haben. Bernhard, das ist ja auch für euch auch schwer gewesen, Damian so zu sehen, nicht? Und eben dann diese Hochzeit parallel zu feiern, das war so der Tiefpunkt, hat Anna eben auch schon erwähnt. Wie hast du diesen Tag der Hochzeit erlebt?
Ja, also wirklich Tiefpunkt, schlimmer geht immer, weil es war dann wirklich, es hat sich dermaßen zugespitzt, weil nämlich kurz vor der Hochzeit, nämlich 5 Tage, 6 Tage vor der Hochzeit, uns die Ärzte wiederum darauf aufmerksam gemacht haben, dass jetzt alle Möglichkeiten ausgereizt sind. Sie können nichts mehr tun, außer ihn noch aus dem künstlichen Koma zu nehmen, um ihn seinen Anfällen auszusetzen. Das heißt, ihn quasi ausbrennen zu lassen. Das heißt, ihn einfach dem Anfallsgeschehen auszusetzen. Und das war natürlich nochmal eine Draufgabe an Härte, wenn man wirklich eben auch sieht, wie ein epileptisches Anfallsgeschehen an einem Menschen sich manifestiert, dann ist es einfach empirisch schwer zu ertragen. Ja, mit Augen, mit den Sinnen, man sieht einen Mensch, wie man ihn nicht sehen möchte. Und das war im Grunde so der Zustand, wie wir damals schon diese Live-Schaltung aufgebaut haben. Aber wir wussten, jetzt geht es einfach in diese Richtung weiter. Wie habe ich die Hochzeit erlebt? Wir hatten natürlich die Hoffnung, dass das mit dem Livestream irgendwie geht, dass da Damian was mitbekommt. Aber vor allem, dass wir die Hochzeitsgemeinschaft, die Hochzeitsgesellschaft, dass die auch diesen Schritt vollziehen kann, weil jeder Hochzeitsgast ist ja Teil der Gesamtatmosphäre, die sich da entfaltet. Und wir hatten gewusst, wir müssen das irgendwie auch erklären, moderieren. Und das war für mich wirklich ein Geschenk, das man nicht machen kann, eine Gnade. Wir hatten einfach gesagt und gebeten, lasst uns eine Doppelhochzeit feiern. Ja, der Damian ist zwar mehr tot als lebend, aber er geht nicht in den Tod, sondern er geht eben auch in eine Hochzeit hinein. Und lasst uns deswegen heute das Leben feiern. Und das ist wirklich gnadenhaft meines Erachtens den Teilnehmern geschenkt worden, weil es war wirklich ein Tag der Freude und für mein Empfinden fast noch eine tiefere Freude. Ja? Mhm. Warum? Weil sie jede Freude, die wir erleben, ja, hat im Grunde letztendlich einen Stachel in sich, nämlich der Angst. Es könnte uns etwas genommen werden oder es könnte etwas passieren. An diesem Tag hatte ich vor den Eindruck, wir sind ja eh schon in allem drinnen. Es kann uns gar nichts mehr passieren. Wir sind ja schon, wir sind irgendwie tot, aber wir leben. Ja? Und das hat irgendwie etwas von diesem Stachel der Angst und des Schmerzes, des irgendwie Verlierens genommen. Ja? Mhm. Und das war für mich deswegen ein ganz besonderes Fest, das ich in dieser Weise natürlich noch nie gefeiert hatte.
Den Bogen gespannt zwischen Tod und Leben, buchstäblich ausgespannt dazwischen. Ein wunderschönes Fest. Ihr seid danach dann am Tag danach direkt wieder bei Damian gewesen und ja, kompletter Szenenwechsel.
Ja, dann war das war dann wirklich eine harte Landung. Wir wollten natürlich bei ihm vorbeischauen. Das war dann der Sonntag nach dem Samstag der Hochzeit. Am Abend gegen zwischen 5 und 6 waren wir wieder in Innsbruck. Wir waren zu 5 da, auch meine Schwägerin war noch mit und der Samuel. Jedenfalls war das so, um es kurz zu machen, nach 20 Minuten haben wir alle geheult in der Kabine. Also es war einfach nicht mehr zu ertragen. Wir haben dann einfach, im Grunde, wir waren auch müde etwas von der Hochzeit noch. Das war einfach das war fast ein Funktionieren, aber es war wirklich schmerzvoll. Ja, das ist einfach nicht mehr. Gut, dann kam der Montag, und wir dachten uns schon, was ist jetzt, was werden uns die Ärzte sagen? Und tatsächlich ist die Oberärztin sofort bei unserem Besuch am späten Nachmittag auf uns zugekommen, hat gesagt, sie haben gesehen, wie es ihrem Sohn geht. Und ich muss Ihnen sagen, so die Ärzte, wir sind jetzt, sei es medizinisch, aber auch moralisch am Ende. Ich und mein Team, wir können es fast nicht mehr tragen, Ihren Sohn so zu sehen. Wir stellen uns auch die Frage, was bringt das jetzt, wenn wir ihn sein Leben so erhalten und noch irgendwie zum Funktionieren pumpen förmlich, um es dann nur dem Anfallsgeschehen aussetzen? Das macht keinen Sinn mehr. Wenn wir einverstanden wären, würden alle medizinischen Maßnahmen, lebenserhaltenden Maßnahmen jetzt ausgesetzt und wir so wirklich die Oberärztin wörtlich, wir wollen dem Herrgott nichts mehr in den Weg legen. Ja. Das war natürlich sozusagen jetzt etwas zu erwarten, aber es war dann irgendwie nochmal eigenartig zu wissen. Jetzt haben wir so im Grunde ein bisschen auch das mit unser Ja dazu gegeben. Das war insofern leicht, als dass wir uns das schon über Wochen auch wir wurden darauf vorbereitet. Freilich in der letzten Woche haben wir das erste Mal wieder die Augen und seine Gesichtszüge gesehen und er hat ja herumgeschaut, wenn auch nichts mitgekriegt hat. Aber das war dann einfach so ein starker Moment, wo wir gesagt haben, jetzt, weil mit diesem Aussetzen der lebenserhaltenden Maßnahme würde er sofort wieder sediert, also in ein Koma versetzt, sodass er nicht leidet, aber eben dann ohne Leiden auch heimgehen, auch sterben kann. Gut, wir haben gesagt, das letzte Mal, dass wir ihn sehen, lasst uns noch einen Priester suchen. Vielleicht finden wir einen in der nächsten Stunde für eine Krankensalbung. Tatsächlich nach einer halben Stunde hat sich einer bereit erklärt, ist sofort von den Jesuiten, der Pater Markus, gekommen. Wir haben noch ein letztes Mal ihn die Krankensalbung vermitteln dürfen, also dieses Sakrament des Heils. Und das war ein ganz unspektakuläres Geschehen, also nach außen mit den üblichen Riten der Salbung, des Gebetes, der Gebete, die da gesprochen werden. Doch irgendwie war die Kabine für mein Empfinden, ja, ich habe das einfach so empfunden, das hatte plötzlich etwas von einem Heiligtum, von einer Kapelle, von einer Gegenwart des Lebens und der Kraft und des Friedens und der Freude und ja, völlig, völlig widersprüchlich, also widersinnig, ja. Aber trotzdem, es war so ein Genuss, in dieser Todeszelle zu stehen, die voller Leben sprudelt, ja. Wir konnten nicht anders als nach dem Schlusssegen dieser Krankensalbung das große Gott, wir loben dich anstimmen. Und für mich ganz persönlich war das der Moment, wo ich dachte, jetzt ist die Himmelstür ein Spalt dort aufgegangen. Wir haben etwas von dem aufgeschnappt, was Damien jetzt erfahren wird, wenn er jetzt heimgeht. Und das war so auch eine Bestätigung von dem Empfundenen, was wir immer wieder hatten. Da ist mehr, der steht in einer Dimension, die uns mit einem Fuß steht ja in einer Dimension, von der wir nur träumen können und die uns nur im Glauben vielleicht erschließbar ist. Gut, das war dann der Moment. Ich habe dann den Pater Markus hinaus begleitet und als ich zurückkam, waren die Augen schon zu. Sie hatten ihn sofort wieder sediert, wollten ihn für 2 Tage herrichten, denn am Mittwoch sollte die Ethikkommission noch die Entscheidung dazu treffen, das heißt die Entscheidung, die Maßnahmen auszusetzen, ratifizieren. Wir wollten dann am Dienstag nicht mehr nach Innsbruck, wir waren einfach auch müde und hatten uns nichts mehr Neues erwartet und sind am Mittwoch dann wieder am Nachmittag bereits im Aufzug, im Erdgeschoss einer völlig aufgelösten Oberärztin begegnet, die gesagt hat, sie muss sofort mit uns sprechen und wir dachten, was ist jetzt wieder los? Und sie hat einfach gesagt, ich komme jetzt von der Ethikkommission, gerade jetzt habe aber den Herrschaften gesagt, dass eine Entscheidung ist hinfällig, der Junge lebt. Gestern Nachmittag um 3:30, 4:30 kommen plötzlich aufgewühlte Pflegerinnen zu mir und sagen, der Damien macht die Augen auf, er kommuniziert mit uns. Und ich sagte, das kann nicht sein, was ist mit euch los? Bin dann selbst hin, habe mir ein Bild gemacht, habe mit ihm kommuniziert, er hat mir zugelächelt. Und das war sozusagen der Moment, wo die Schere jetzt zusammengekommen ist. Ab dem Tag ging es jeden Tag bergauf. Er hat begonnen, wacher zu werden. Die Anfälle wurden fast innerhalb ein paar Wochen fast gar nicht mehr messbar. Er hat gelächelt, er hat Dinge realisiert. Es ging dann wirklich in einer sehr raschen Geschwindigkeit innerhalb 2 Wochen zurück in ein Leben. 2 Wochen deswegen, weil circa nach 2 Wochen hat er von sich aus wieder begonnen zu schlucken, zu essen. Es gab dann noch viel, viele, viele, viele Wehwehchen, aber der Weg ging dann sehr, sehr schnell, sodass er Mitte November schon wieder in die Reha nach Sterzing überstellt werden konnte und er jetzt eigentlich noch dabei arbeitet, sich in sein neues Leben hinein zu entfalten. Und da ist jetzt noch ganz, ganz viel möglich. Und wir sehen das alles, wie es und was jetzt ist, einfach als ein Riesengeschenk. Denn menschlich gesprochen war er schon weg, er war schon tot, doch er lebt. Und insofern empfangen wir jede Minute, jede Stunde, jedes Erlebnis mit ihm wirklich als ein Plan des Herrn, den er noch einmal mit dem Damian hat. Und deswegen sind wir da noch sehr gespannt. Eine Sache darf ich zu der ganzen Geschichte jetzt noch ergänzen, nämlich der Moment oder die Frage, die uns immer wieder gestellt wurde: Wie schafft ihr das alles? Und ich muss immer wieder sagen, ich bin mir in keiner Sekunde als Held vorgekommen, weil man ist wirklich wie so eine Boje auf hoher See. Man wird gepeitscht, man wird bespritzt, man hängt nur wie eine Boje da rum. Aber eben man hängt. Also da ist der Herr, da ist Gott, der lässt dich nicht fallen, der tröstet, der begleitet, tut. Für mich sind fast jene Menschen große Helden, die keinen Glauben haben. Denn ich wüsste nicht, wie wir diese Zeit, diese Stunden, diese Wochen überlebt hätten, ohne diese Option, ohne diese Vision zu wissen. Es geht heim, der Herr ist, es gibt den Himmel, ja. Gott ist da, ja. Und deswegen das war mir wirklich so eine Erfahrung, wo ich mir sagte, wo ich mir immer bis heute noch frage, ich könnte das nicht ertragen und überleben ohne die vielen Zeichen des Trostes und im Grunde der Erweise, die Gott wirklich schenkt, weil er ist, weil er nicht nur ein schöner Gedanke ist, sondern weil er real ist. Und weil er da ist.
Das heißt, für euch ist auch nicht das Wesentliche an der Geschichte, dass Damian jetzt wieder auf dem Weg ist, dass es ihm immer besser geht, auch wenn es da immer noch Kämpfe gibt und auch wieder Punkte, wo es stagniert und so weiter. Also der Weg ist noch längst nicht zu Ende gegangen. Aber das ist nicht das Wesentliche, sondern für dich ist das Wesentliche, das spüre ich heraus, was ganz anderes.
Das war tatsächlich auch so. Also ich habe vorher von dem Firebeast Damian gesprochen. Er hat tatsächlich nicht den Zugang, wie jetzt die anderen Familienmitglieder hatten zum Glauben. Und gerade in der Phase des mit einem Bein schon Totseins habe ich mir wirklich gefragt, wo ist sein Herz, wenn er jetzt Gott sieht? Kann er sich für ihn entscheiden? Ja? Ist das, was Gott ist, gefällt ihm das? All die Dinge, die wir manchmal fliehen im Leben, ja? Weil sie Tugenden heißen. Kann er sich für das entscheiden? Und da kam uns wirklich viel, viel Trost und Gewissheit entgegen, weil er wirklich ein gutes Herz hatte und hat. Und deswegen war der Trost damals schon da. Aber auch jetzt zu sehen, es wird ihm weiter eine Zeit geschenkt, um Schätze zu sammeln und Entscheidungen zu treffen. Und auch zu sehen, dass ihm im Grunde jetzt auch etwas Neues anvertraut wurde. Er ringt sich durch Entscheidungen. Aber jetzt auch zu sehen, welche Entscheidungen er da trifft und welche Einschätzungen er jetzt auch macht hinsichtlich der Zeit vor seiner Krankheit, da merke ich, ist nochmal eine andere Dimension des vielleicht zunächst Krankseins und jetzt Gesundwerdens da, nämlich jene der Seele und des Herzens. Und das ist nochmal auch ein spannender Weg, wo wir wirklich uns freuen auf den Plan Gottes, der offensichtlich auch in diesem Fall gelingt.
Es wurde euch alles geschenkt und am Ende doch, man sagt ja, es wurde einem nichts geschenkt, ihr habt viel, viel durchmachen müssen, aber es wurde euch am Ende alles geschenkt, eben dieser Halt auch in dieser Zeit, dass die ganz, ganz große, der ganz große Schatz, den ihr erleben durftet, eben diese Zeichen auch der Nähe Gottes, gerade dann, wenn alles danach aussah, als würde sich eben alles gegen Damian, gegen euch entwickeln, immer wieder diese Zeichen der Nähe Gottes und diese große Sicherheit, die ihr hattet, ihr wart bereit, auch jeden Weg mitzugehen, den Gott euch da vorgeschlagen hat.
Ja.
Ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern, bevor wir weitersprechen, Bernhard, noch die Möglichkeit geben, sich auch einzuschalten, wenn jemand gerne über dieses Thema Passion, Grenzerfahrung mit dem Ewigen, mit Bernhard Bitte-Rutzner sprechen möchte. Sie können gerne anrufen 089 517 008 008 ist die Nummer. Wenn Sie mit Bernhard sprechen möchten, etwas dazu sagen oder fragen möchten, dann warten Sie nicht zu lange zu, denn die Sendezeit ist nicht mehr ewig lang. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zum Standpunkt bei Radio Horeb mit Bernhard Mitte-Rutzner über die Geschichte mit Ihrem Sohn Damian, die uns vielleicht auch ganz persönlich etwas sagen kann. 089 517 008 008 oder aus dem Ausland anrufend vorweg die 0049 und dann die 89 517 008 008. Bernhard, genau, du hattest gerade angesetzt noch zu einem weiteren Gedanken.
Ja, einfach zu der Erfahrung, die für uns jetzt also für mich so wichtig geworden ist, nämlich zunächst einmal, es klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen durchgeknallt, aber im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass wir auf diesen Weg geschickt wurden, denn schon Stand heute darf ich wirklich bezeugen, alles das, was uns geschenkt wurde an Erkenntnis, an Erfahrung, an reifen Werden und auch beschnitten Werden, ist weit viel, viel, viel kostbarer, als wie wenn damals im Juli alles normal weitergelaufen wäre. Ja, ob das jetzt das Gespräch, die Beziehungen innerhalb der Familie sind, ob das jetzt auch ich mache nur die Klammer, ich habe vorher erzählt, mir schien der Damian genommen, Zeit mit ihm, die ich nicht verbringen dürfte, weil er stirbt. Seit 4 Monaten verbringe ich so viel Zeit mit diesem Jungen wie bisher noch mit keinem anderen. Ja. Aber da auch sogar dieses wirklich spürbare weniger Angst haben. Ja. Das ist so tief in mir, in uns vermutlich jetzt auch verankert, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Christi und dass uns eigentlich auch der Tod kein letzter Feind ist, ja, sondern dass wir im Grunde in einer Realität leben, die wichtig ist, die greifbar ist, die wir auch gut verwalten und bebauen und leben sollen, aber dass hinter all dem noch etwas viel, viel Größeres steckt, das jederzeit eigentlich abrufbar wäre im Glauben, ja, das aber spätestens hereinbricht, wenn es ganz dicke kommt, ja. Und da sind wir wieder beim eingangs erwähnten Evangelium, dass eine gewisse Offenbarung seiner Herrlichkeit, seiner Kraft, seiner Schönheit mir auch aufgrund dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, fast unmöglich erscheint ohne ein Ja zum Kreuz. Und das ist meine zweite Ermutigung an euch alle heute Abend. Nicht, dass wir das Kreuz suchen und nachjagen und jetzt das irgendwie ja, unbedingt wollen, sondern nein. Das, was uns zufällt, das, was uns vielleicht auch aufgesetzt ist, dass wir das nicht heldenhaft bekämpfen oder auch heldenhaft überwinden, das schaffen wir gar nicht, sondern einfach unser Ja, wie Maria, unser Ja dazu geben, und uns einfach einlassen, dass wir das akzeptieren und dass wir da bereit sind, durchzugehen. Nicht voller Kraft, sondern nur mit dem täglich Brot, das wir vielleicht manchmal auch nur zusammenraffen können.
Passion, unsere Grenzerfahrung mit dem Ewigen ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb an diesem Passionssonntag. Und 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Hier geht's weiter mit Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Im Standpunkt hören wir heute eine Geschichte zum Passionssonntag über den Weg der Familie Mitterutzner mit der schweren Krankheit ihres Sohnes Damian. Bernhard Mitterutzner ist unser Gast hier in der Sendung und Sie haben die Möglichkeit, auch hier bei uns anzurufen, Fragen zu stellen, mitzusprechen. Tina Schneider ruft uns aus Leutkirch an. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also vielen, vielen Dank für das bewegende Zeugnis. Also ich bin echt in Tränen nahe, weil das wirklich so stark und bewegend ist. Und es macht einfach Mut und wirklich, es baut auf zum Sagen, ja, Herr, egal was kommt, du bist da und ich vertraue dir. Und einfach nicht in dieser Angst zu leben, sondern in dem Vertrauen, dass der Herr immer und überall den Weg mitgeht, egal wie schwer es ist. Und ich habe das auch erleben dürfen die letzte Zeit, nicht ganz so schlimm, aber ich finde es stark und was mir ganz gut gefallen hat, einfach so die Gebetsgemeinschaft, dass man weiß, man ist getragen von anderen. Und das fand ich in meiner Zeit auch ganz wichtig. Und ja, ich muss einfach sagen, vielen, vielen Dank auch mit ihrer Tochter. Das fand ich so stark, dass man da nicht alles hingeschmissen hat, sondern gesagt hat, nein, wir machen das. Und er geht ja auch wirklich in ein neues Leben. Und das finde ich einfach sehr ermutigend und vielen, vielen Dank.
Ja, danke, Frau Schneider, für Ihre Rückmeldung. Alles Gute nach Leutkirch. Also ich denke, man spürt durch, dass Sie selber auch Wege zu gehen haben.
Genau, aber alles, ich bin auf einem guten Weg, alles gut. Aber ich wollte einfach nur sagen, nicht aufgeben und nicht verzweifeln.
Ja, vielen Dank. Ja, Bernhard, das lässt mich noch kurz anschließen an, es ist ja auch so, dass es klingt jetzt eben so schön, es ist, insofern, es geht gut aus, ja, auch wenn es immer noch ein harter Weg ist bei euch. Wir werden zum Beispiel am Ostermontag auch die Geschichte von einer Frau hören, die ihren Sohn verloren hat und trotzdem eben am Ostermontag bewusst eben diese Sendung macht, weil sie eben über ihr Auferstehungserleben spricht. Das heißt, am Ende erfahren es die einen so, die anderen so. Du hast zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht in der Kapelle, dass es eben wie ein Heiligtum war, sagtest du. Genau das Gleiche habe ich gehört von einer Freundin, die ein Kind geboren hat, von dem sie vorher wusste, dass es nach der Geburt sterben würde. Die Eltern haben sich dazu entschieden, es dennoch auszutragen. Sie hat dieses Kind geboren und sie hat auch dieses Gefühl von dem offenen Himmel gehabt, obwohl ihr Kind gestorben ist. Also am Ende ist diese Erfahrung der Nähe Gottes in beiden Varianten möglich, so scheint mir. Man kann es vorher sich nicht vorstellen, wie es sein wird. Man muss wahrscheinlich drin sein, um es zu verstehen.
Hm. Ja, ich kann nur noch mal sagen, ich bin jetzt so dankbar für diesen Weg und vor allem für die Früchte. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte, das noch mal durchzumachen. Ich weiß es nicht. Hm. Vermutlich ist das täglich Brot, das der Herr dann doch vorgesehen hätte. Aber ich fühle heute nicht die Kraft, aber sehr wohl, wie ich vorher schon sagte, diese Angst weniger und etwas ganz Zweitwichtiges noch, nämlich du hast gerade Emmaus gesprochen, Ostermontag wird das Emmaus-Evangelium verlesen. Das Interessante ist, die Jünger, die waren ja mitten im Ostergeschehen drin, wussten aber noch nicht, dass Ostern war. Und so sind wir eigentlich das ganze Jahr oder Großteil im ganzen Jahr. Wir leben eigentlich nicht diese Dimension der Auferstehung des Himmels, des Himmelreichs. Wir haben es, glaube ich, auch in unserer Wohlfahrtsgesellschaft und in dieser Phase der Menschheitsgeschichte noch am schwersten, weil alles so auf die Materie genagelt ist. Ja, wir haben das Gespür für das Ewige, für das Himmlische, für das noch mehr unter uns verloren. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, haben vermutlich uns gelehrt, ein Stück weit offener zu sein für diese Dimension. Denn diese Osterwahrheit ist im Grunde die Urkraft des Christentums, der Urgrund auch allen Christseins, ja, und ist im Grunde das Leben, auf das wir alle zugehen. Und das nicht erst nach dem Tod. Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns. Es ist abrufbar und wir haben auch als Söhne und Töchter des Vaters Erbrecht, sprich auch diese Gnaden der Freiheit, der Stärke, des Heils, der Freude, des Friedens auch abzurufen. Und Erlebnisse wie diese helfen uns dabei. Aber ich möchte auch wirklich ermutigen, wenn es dir gerade gut geht oder wenn du jetzt nicht so in einer Achterbahnfahrt drinnen bist, ja, öffnen wir uns für diese Dimension. Denn gerade wenn etwas kommt, dann kann es uns helfen, wirklich drüber zu stehen und das zu überwinden.
Ja, danke nochmal an Frau Schneider. Alles Gute, viel Segen Ihnen und wir begrüßen noch Frau Stengele aus Sigmaringen. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Bernhard und liebe Frau Fröhlich. Ich bin jetzt sehr angerührt von dem, was der Bernhard erzählt hat. Ich bin im Team Deutschland und habe den Bernhard auch schon persönlich öfter kennenlernen dürfen. Mich hat seine Geschichte sehr bewegt die letzten Monate und vor allem auch, weil ich Parallelen so zu meinem Leben nicht in der Dimension und etwas anders natürlich sehe. Ich habe eine 9 Jahre jüngere behinderte Schwester, die eine schwere Epilepsie hat und die immer Wochen und Monate lang im Koma lag und sich immer wieder zurückgekämpft hat und ich eigentlich immer so ganz eng an ihrer Seite war, dann auch Medizin studiert habe und da dann wieder eine ganz große Verantwortung gespürt habe und wie diese Epilepsie so als großes Damoklesschwert in unserer Familie einfach immer geschwebt ist. Meine Schwester ist jetzt 53 und mir ist das jetzt so ein großer Trost, wenn ich sehe, mit welchem Gottvertrauen deine Familie Bernhard und du das annehmen konntet, diese wirklich schlimme Krankheit, die so unberechenbar ist. Und ich hoffe einfach, dass ich da ein Stück weit im Gottvertrauen wachsen darf und einfach an diese göttliche Dimension glauben kann, die dann immer da ist. Also ich habe immer gedacht, ich muss die richtigen Ärzte finden, andere Medikamente finden und habe einen wahnsinnigen Druck da immer gespürt, dass ich das machen muss für meine Schwester, für meine Eltern. Und ja, ich finde es einfach wunderbar, wie ihr das gemeinsam mit Gott durchgestanden habt. Und ja, und ich schöpfe jetzt da so viel Trost draus und wollte mich einfach dafür bedanken von Herzen. Und wünsche euch, dass der Weg einfach so gut weitergeht für euren Sohn und eure Familie.
Ja, danke, Frau
Danke sehr, Ulrike.
Stengele.
Ja, also ich bin da ganz, also ich kann da so gut nachfühlen, wenn man so von dieser Krankheit Epilepsie spricht, weil die einfach bei uns immer eingeschlagen hat wie so ein Blitz und von einem Tag auf den anderen war das Leben anders. Und wir wussten oft nicht, ob es meine Schwester überlebt oder nicht, aber sie lebt immer noch. Sie lebte seit einem Jahr in einer Behinderteneinrichtung. Ich sehe sie alle 2 Wochen und ja, das hat einfach so eine große Rolle und so große Dimension in meiner Herkunftsfamilie gespielt, sodass
Ja.
dass da bei mir ganz viel aufgewühlt wird.
Ja.
Aber jetzt
Schön,
einfach
ja. Vielen Dank. Ja,
ganz
danke
vielen
schön, Frau
Dank.
Stengele. Dann danke für den Beitrag. Ganz herzliches Dankeschön dafür. Ja, Bernhard, vielleicht noch ein paar Worte für Sie dazu.
Ja, danke Ulrike Stengele, auch für die Gebetsgemeinschaft, auch für das Mitbeten für den Damian. Ich weiß, dass da sehr fest mitgebetet auch und mitgerungen, auch aufgrund deiner eigenen Erfahrung. Ich wüsste jetzt nicht, welches Wort in deinem Fall wieder das Richtige wäre. Mir fällt nur das eine ein, nämlich man kämpft natürlich, man möchte nichts unversucht lassen, um ja alles zu tun. Einerseits, aber andererseits merkt man ja auch die Machtlosigkeit, weil einfach Dinge oft nicht greifen, sich nicht so entwickeln und weil wieder jede Situation anders ist. Noch einmal, ich glaube, der Schlüssel zu allem ist die Versöhnung mit den jeweiligen Situationen, auch in diesen Phasen, die man durchlebt. Ja. Auch unser Damian ist, wenn man ihn jetzt sozusagen Stand jetzt beschreiben müsste, er ist noch in vielen Bereichen sozusagen eingeschränkt, sprich behindert. Aber natürlich ist da jetzt auch noch eine Entwicklung da, ja, und eine Erneuerung, jeden Tag ganz kleine Schritte. Er braucht unglaublich viel auch an Geduld und Zuversicht, ja. Und da kommt man immer wieder so an Grenzen, wo man sagt, jetzt geht's noch oder schafft's noch? Wird der nächste Schritt wieder möglich sein, ja? Auch da, heute ist heute, morgen ist morgen. Und mein Ja gebe ich für das, wie es heute ist und was ich heute getan habe, was ihm heute möglich war. Zum Beispiel an den Juni oder Juli mag ich noch gar nicht denken. Ja? Aber wir wissen und wir sehen es ja, eine Entfaltung ist noch immer im Gange. Und deswegen sind wir in diese Richtung einfach gespannt, was der Herr letztendlich schenkt und draus macht. Und genau, ja.
Dann wünschen wir Ihnen, Ulrike Stengel, auch ganz, ganz viel Segen für Sie und Ihre Familie, auch für Ihre Schwester. Schlussfrage an dich, Bernhard, noch. Werdet ihr die Karwoche, die jetzt bald vor der Tür steht, nochmal anders erleben dieses Jahr?
Also ich in jedem Fall. Ich vermute eben jedes unserer Familienmitglieder auch, weil eben genau uns das so jetzt geschenkt oder auferlegt wurde, wirklich einen Kreuzweg zu gehen, aber wirklich eben wieder mit diesem Blick auf das, was hinter dem Kreuz steht. Ja. Diese Erfahrung ist ganz, ganz dick, wirklich fast messbar in unser Leben hineingebrochen. Und die wird uns sicherlich auch Hoffnung geben, nicht nur für uns, sondern für so viele Schicksale rund um uns herum, die wir auch wahrnehmen, die wir mitkriegen, dass es da hinter jedem Kalvarienberg ein Osterlicht gibt. Ja. Und deswegen freue ich mich auch auf ein besonderes Osterfest. Wir werden es übrigens auch mit Damian feiern. Er kommt jedes Wochenende heim. Heute hatten wir so zwei ganz besondere Momente. Erstens so ein erstes ganz Stehen im Raum und wir haben mit ihm schon erste Schritte gemacht, die jetzt aber noch nicht ein Gehen sind. Er kann noch nicht gehen, aber so wieder eine Entwicklung. Und wir waren zum ersten Mal wieder beim Sonntagsgottesdienst in der Pfarre. Also nach all diesen Monaten auch wieder ein ganz wichtiger Meilenstein.
Wir wünschen euch alle von wirklich ganzem Herzen ganz viel Segen und auch weiterhin spürbar Gottes Nähe auf eurem weiteren Weg, ganz besonders dem Damian auch. Vielen, vielen Dank, Bernhard, dass du und auch viele Dank, Dankeschön, ein großes Danke an deine Tochter Anna, dass ihr uns eure Geschichte erzählt habt, eure von eurer persönlichen Passion, eurem Kreuzweg, der aber euch eben auf eine ganz besondere Weise die Nähe Gottes hat auch erfahren lassen. Ich hoffe, dass die Sendung vielen von Ihnen Mut gemacht hat, liebe Hörerinnen und Hörer, viele gerührt hat. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch an Sie alle, die durch Ihre Unterstützung, sei es durch die Spenden, sei es durchs Gebet, sei es durch Ihr Mitsein, Mitleiden auch, wenn es denn manchmal dran ist, uns Ihre Unterstützung schenken, damit wir solche Sendungen wie diese auch für Sie auf Sendung bringen können. Dankeschön, Bernhard. Alles, alles Gute. Gottes Segen. Eine gesegnete Kar- und Osterzeit euch dann und vor allem für den Damian einen ganz herzlichen Gruß von uns allen.
Danke herzlich. Dasselbe auch dir und euch alle, liebe Freunde von Radio Horeb.
Wenn Sie am kommenden Sonntag im Standpunkt einschalten mögen, herzlich willkommen auch dazu. Da werden wir dann Dr. Boris Wandruschka, Philosoph, bei uns zu Gast haben mit dem Thema, was hat das Leiden Jesu mit mir zu tun? Dr. Wandruschka hat als Philosoph ganz über das Leiden ganz viel nachgedacht und sehr viel geschrieben dazu. Es ist sein Herzensthema und mit diesem Herzensthema haben wir ihn am kommenden Sonntag hier im Standpunkt zu Gast. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann mit dabei wären. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen guten und gesegneten Abend.